NDR Info. Forum am Sonntag.
Morgens kurz vor 8 in einem Operationssaal der Martini-Klinik am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
So, das ist jetzt OP-Atmosphäre sozusagen. Ne? Wir fangen jetzt ein bisschen an, in Anführungszeichen, konventionell zu operieren. In dem Sinne, dass wir ja das Roboter-System, was dahinter diesem Vorhang oder hinter dieser Abdeckung versteckt ist, das müssen wir ja mit dem Patienten verbinden. Und das machen wir gleich.
Eine Prostata-Entfernung steht auf dem OP-Plan. Der Patient liegt abgedeckt in der Mitte des Raums. Am Kopfende überwacht ein Anästhesist die lebenswichtigen Funktionen.
Digitale Medizin. Der Doktor ist ein Roboter. Von Daniela Remus.
Zwei OP-Schwestern, eine Assistenzärztin und der Operateur Alexander Häse, Professor für Urologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, sind bereit.
Okay, wir fangen an. Was haben wir denn? Okay, vor 8, überschlagsmäßig. Wir machen den ersten Schnitt immer über den Bauchnabel. Der Schnitt wird je nach Größe von der Prostata ungefähr so, der ist jetzt vielleicht so 2-3 cm, das reicht. Da kriegen wir die nachher raus.
Aber das Operationsteam besteht nicht nur aus diesen 5 Menschen, sondern auch noch aus einer großen Maschine, einem sogenannten Operationsroboter. Der trägt den Namen des italienischen Universalgelehrten Da Vinci und steht am Anfang der OP in einer Ecke des Operationssaals. Denn zunächst muss Chirurg Alexander Häse ganz herkömmlich operieren und sich Schnitt für Schnitt mit dem Skalpell vorarbeiten.
Das heißt, diese Schnitte machen wir jetzt, damit wir diese Trokare platzieren können. Das ist immer der erste Schritt der Operation.
Die roboterassistierte Operation ist minimalinvasiv. Und das bedeutet, statt eines großen Schnitts quer über den Bauch werden 4 cm große Löcher gebraucht. In die führt Alexander Häse die sogenannten Trokare ein, hohle Metallstifte, durch die alles an die Operationsstelle kommt, was gebraucht wird. Nadeln, Sauger, Faden und eine Kamera.
Sehen Sie das, wie sich die Trokare in den Bauch vorgeschoben werden? Einer nach dem anderen. 2 dieser Trokare, die benutzt Frau Dr. Puss für ihre Instrumente, die sie braucht, um zu helfen. Und die 3 Trokare benutzen für Roboterinstrumente. Und ein Trokar, der in der Mitte ist, der Kameratrokar. So, jetzt haben wir alle Trokare platziert. Okay, Kopf tief, bis es piepst, bitte. Und das Stativ kann kommen.
Spielt sich.
2 Schwestern schieben den über 2 Meter hohen Da Vinci-Roboter heran. Mit den 4 Greifarmen sieht er aus wie ein überdimensionierter Krake. Die Schwestern ziehen sterile Plastikfolien über die Greifarme, die dann an den Patienten angeschlossen werden.
4 Arme werden verbunden, 3 sind für Instrumente und der 4. zentrale Arm, wie gesagt, für die Kamera.
Ist das geschafft, beginnt der roboterassistierte Teil der Operation. Dazu setzt sich Alexander Häse etwa 2 Meter entfernt von dem Patienten an die Steuerkonsole von Da Vinci. Die Operationsstelle sieht der Chirurg jetzt nicht mehr direkt vor sich, sondern auf einem kleinen Kontrollbildschirm, gestochen scharf, 10-fach vergrößert.
Wir haben 3D-Sicht. Das heißt, das, was Sie auf dem Monitor natürlich nur in zweidimensionaler Sicht haben, das können wir hier dreidimensional sehen, weil diese Kamera, die dort reinguckt, hat 2 Optiken. Eine fürs rechte und eine fürs linke Auge. Und das bedeutet, dass man räumliche Tiefe hat. Und das ist natürlich beim Operieren extrem hilfreich, weil 3D-Sicht hilft einem, sich besser im Raum zu orientieren, als wenn ich mich auf dem... Warte, gib mir eine Sekunde, ich muss umgreifen.
Alexander Häse bedient kleine hängende Tasten, die er zwischen Daumen und Zeigefinger hält, um mit den Mini-Instrumenten im Bauchraum zu hantieren. Dafür bewegt er sich fast so, als würde er direkt operieren. Der Roboter rechnet seine Bewegungen um. Damit das OP-Team weiß, welche Instrumente wann angereicht werden müssen, beobachten Assistenzärztin und OP-Schwester den Monitor direkt über dem Patienten. Auch dorthin überträgt Da Vinci die OP. Nach gut einer Stunde ist der erste Teil geschafft, die Prostata kann entfernt werden. Nach einer weiteren halben Stunde ist alles wieder vernäht.
Wir können in 5 Minuten den nächsten Patienten bestellen. Wunderbar. Und dann Instrumente raus, fertig. Wunderbar. Vielen Dank.
Das Operationssystem Da Vinci wurde in den 1980er Jahren in den USA entwickelt von Medizintechnikern der Armee. Der Plan dahinter: Chirurgen sollten quasi ferngesteuert in Kriegsgebieten operieren können. Das hat sich zwar bisher nicht umsetzen lassen, aber seit Beginn der 2000er Jahre wird das OP-System dafür im zivilen Bereich eingesetzt. In Hamburg operiert der Urologe Alexander Häse seit 13 Jahren mit Da Vinci und gehört damit zu den Pionieren auf diesem Gebiet. Denn bis Anfang 2017 verfügte nur das UKE über das rund 2 Millionen teure Gerät.
Sie haben die 3D-Sicht, das ist ein enormer Vorteil. Sie haben diese Tremorfilter, die das Zittern der Hände rausrechnen, gewissermaßen, dass Sie eine perfekt ruhige Hand haben. Sie haben die Gelenkigkeit der Instrumente und Sie haben eine sogenannte Skalierung. Skalierung heißt im Grunde genommen, dass man die Bewegung verkleinert. Das heißt, auf kleinem Gebiet kann ich die Bewegung genau anpassen, dem Bedarf, den ich habe.
Der Chirurg ist begeistert. Das Mensch-Maschine-Team ist für ihn die Operationsmethode der Zukunft. Alexander Häse und seine Kollegen haben in der Martini-Klinik in Hamburg bisher rund 5000 Männer mit Da Vinci operiert. Es gibt zwar noch keine belastbaren Studien, die die Überlegenheit der roboterassistierten Operation eindeutig belegen, aber die unmittelbaren Operationsfolgen sind in der Regel für die Patienten weniger gravierend. Sie können das Krankenhaus schneller verlassen, verlieren weniger Blut und sind schon nach kurzer Zeit wieder fit. Ein gewichtiges Argument für Da Vinci, meint Alexander Häse.
Die Zukunft wird so sein, dass immer mehr roboterassistiert operiert wird. Wichtig ist eben, dass man eben in einer Klinik auch ist. Wenn man umsteigen muss von einer Da Vinci-OP auf eine Schnitt-OP, dann darf das nicht die zweitbeste Wahl sein, sondern es muss dann genauso gut gehen für den Patienten, wie wenn man das Da Vinci operiert.
Denn bei aller Faszination für die Technik und Leistungsfähigkeit von Da Vinci, dieser Roboter ist streng genommen gar kein Roboter, sondern nur ein technisches Hilfsmittel, sagt der Urologe und Chirurg. Das Robotersystem operiert nicht selbstständig, sondern ist auf einen menschlichen Chirurgen angewiesen. Deshalb sind die Eingriffe immer nur so gut, wie der Arzt, der dieses Werkzeug benutzt. Das sieht auch Balázs Lőrinc so. Der Hals-Nasen-Ohren-Spezialist von der Asklepios-Klinik in Hamburg-Altona operiert mit dem Da Vinci-Roboter Tumore im Kopf-Hals-Bereich.
Also mit Da Vinci oder mit dem roboterassistierten Verfahren, transoralen Tumorchirurgie, TORS heißt das, kann man durch den Mund mit großer Bewegungsfreiheit diese Tumore in einem Stück entfernen. Und danach die Beurteilung der Histopathologen ist viel einfacher. Der Tumor bleibt in einem Stück. Man sieht, wo die Ränder sind. Man sieht ganz einfach, ob man wirklich den ganzen Tumor im gesunden Gewebe entfernt hat. Und dadurch ist die Chance, dass der Patient mit alleiniger Chirurgie tumorfrei wird und auch tumorfrei bleibt.
Für die roboterassistierte Operationsmethode spricht, so der leitende Oberarzt, dass es kaum Narben gibt und weniger Nachbehandlungen nötig sind. Bei der herkömmlichen OP-Methode müssten etwa 80% der Patienten nach dem Eingriff noch mit Bestrahlung oder Chemotherapie behandelt werden. Bei Da Vinci sei es nur die Hälfte, nämlich etwa 40%.
Momentan können wir sagen, dass das eine minimalinvasive Methode sicherlich onkologisch mindestens so gut wie die anderen Methoden ist. Funktional ist aber besser. Also mit weniger Kollateralschaden können wir die gleiche onkologische Ergebnisse liefern. Und das ist schon mal etwas, glaube ich.
In den USA, England, Frankreich oder Skandinavien ist das Operieren mit Roboterunterstützung verbreiteter als in Deutschland. Ob Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse oder Herz, überall assistieren Roboter. Aber in Deutschland sind die Mediziner vorsichtig, seit sie Mitte der 90er Jahre einen herben Rückschlag erleben mussten. Damals sollte ein Roboter das Einsetzen von Hüften erleichtern. Stattdessen aber verletzte er die Patienten, beschädigte Muskeln und Knochen und wurde so ein Fall für die Justiz. Schon in der Steinzeit haben die Neandertaler operiert. Seither hat diese medizinische Disziplin beeindruckende Fortschritte gemacht. Aber trotzdem kann es bei jeder Operation zu Komplikationen kommen. Um diese in Zukunft noch unblutiger und sicherer zu machen, werden weltweit verschiedenste OP-Assistenzsysteme entwickelt und ausprobiert. Zum Beispiel in Bremen am Fraunhofer Mewis-Institut. Dort entwickeln Wissenschaftler eine Audiounterstützung für chirurgische Eingriffe.
Als allererstes bei solch einer Intervention muss man den Hauteinstichspunkt finden. Das heißt, ich habe eine Nadel in der Hand. Die Nadel wird von dem Tracking-System rekonstruiert. Und ich muss jetzt als allererstes den Punkt finden, wo ich mit der Nadelspitze durch den Patienten in die Leber stoßen kann.
Sagt Christian Rieder, Philosoph und Computerwissenschaftler am Bremer Institut. Ziel dieses Projekts ist es, dem Operateur die Arbeit durch Töne zu erleichtern.
Wenn ich zentriert bin, höre ich den Ton aus beiden Lautsprechern. Jetzt muss ich noch die Höhe finden. Jetzt wird die Tonhöhe des Tons geändert. Der Ton wird höher. Wenn ich die Nadel weiter nach unten bewege, wird die Tonhöhe tiefer. Mittels dieser beiden Informationen kann ich jetzt den geplanten Hauteinstichspunkt finden. Das System gibt mir, wenn ich den Punkt gefunden habe, auch ein Audio-Feedback, dass ich jetzt genau an dem richtigen Punkt bin.
Aber die Wissenschaftler des Fraunhofer Mewis-Instituts arbeiten nicht nur daran, die Zukunft des Operierens zu verbessern, sondern auch die Zukunft der Diagnostik. Durch neue Computerprogramme steht dort eine echte Revolution an. Deep Learning heißt das Zauberwort, das die Medizin schon bald grundlegend umkrempeln wird, erklärt der Leiter des Fraunhofer Instituts für bildgestützte Medizin, Mewis, Horst Hahn.
Das Selbstlernen bei den Deep Learning-Verfahren bezieht sich ja darauf, dass wir dem Computer nicht mehr beibringen müssen, worauf er achten muss, sondern er findet das selber raus. Das heißt, wir müssen im Grunde nur noch die Daten geben und diese Verfahren finden dann selber die Zusammenhänge, auf die es ankommt, für ein bestimmtes Problem.
Die Bremer Forscher entwickeln künstliche neuronale Netze, die eigenständig lernen. Diese Computerprogramme, die zum Forschungsgebiet der künstlichen Intelligenz gehören, bergen ein großes Potenzial. Denn sie durchforsten Röntgenbilder unermüdlich, auch nach den unwahrscheinlichsten Zusammenhängen, sagt der Physiker Horst Hahn. Sie speichern nicht nur viel mehr Daten als ein menschliches Gehirn, sondern können auch eine weitaus höhere Anzahl von Merkmalen zeitgleich auswerten.
Also es gibt ein ganz bekanntes Beispiel mittlerweile, das ist in der Hautkrebserkennung. Da sind diese Netzwerke jetzt den Menschen überlegen. Wissenschaftlich wird nicht mehr hinterfragt. Natürlich ist die Frage, wie kommen diese Computerprogramme dann in die klinische Praxis? Wer übernimmt die Verantwortung für diese Computerprogramme? Ist dort immer noch ein Arzt zugange? Ja, und das ist vielleicht noch eine spannende Thematik. Aber rein technisch, in der Erkennungsquote ist bei dem Thema Hautkrebsklassifizierung, also wo man einfach Fotografien von Hautarealen hat, ist der Computer mittlerweile besser als ein durchschnittlicher Experte.
Ob Brustkrebs, Hirntumor oder Lungenkrebs, die Erkenntnisse über diese Krankheiten werden durch die Molekularbiologie und die Genetik ständig differenzierter. Um diese Erkenntnisse aber auch für die Behandlungen nutzen zu können, braucht es digitale Diagnostiksysteme, sagt der Radiologe Ron Kikinis, der gemeinsam mit Horst Hahn das Fraunhofer Mewis-Institut leitet.
Früher hat man gesagt Lungenkrebs, und dann hat man verschiedene histologische Subtypen gehabt. Und heute unterscheidet man basierend auf genetischen Mutationen und Immunologie. Und so statt Lungenkrebs hat man jetzt eine Familie von 40 Erkrankungen, die alle anders behandelt werden sollten. Also die Komplexität nimmt zu in einem rasanten Tempo. Und darum brauchen wir solche Tools, um diese Komplexität überhaupt handhaben zu können.
Die Bilder, die die Radiologen durch die bildgebenden Verfahren erhalten, sind reich an Informationen. Aber nur ein Bruchteil dieser Informationen können Menschen erkennen und verwerten. Viele bleiben ungenutzt, so die Bremer Forscher. Deshalb hält Horst Hahn den digitalen Wandel in der Medizin für einen guten Weg.
Der digitale Wandel oder die digitale Transformation, die haben noch nicht stattgefunden. Das heißt, ganz vieles ist noch suboptimal. Viele Untersuchungen werden noch unnötigerweise gemacht und an manchen Stellen passieren auch Fehler, die vermeidbar wären. Und durch die Datenintegration und die sinnvolle Nutzung von Computerunterstützung können wir es schaffen, aus der Digitalisierung wirklich einen Wert zu erzeugen und dass wir wirklich davon sprechen können, von einer digitalen Transformation, die zu einer genaueren, sichereren und hoffentlich besseren Medizin führt.
Die Bremer Wissenschaftler sind sich sicher, dass die selbstlernenden Diagnostiksysteme schon in wenigen Jahren in der Praxis wertvolle Arbeit leisten werden. Noch aber gibt es von Seiten der Ärzte viele Vorbehalte gegen diese neuen Verfahren. Viele haben Sorge, durch Computerprogramme ersetzt zu werden. Aber im Gegensatz zur Industrie, wo die Arbeitsroboter tatsächlich Arbeitsplätze überflüssig machen, ist das in der Medizin nicht zu befürchten, meint der Radiologe Ron Kikinis. Schließlich seien diese Programme nur Hilfsmittel.
Wenn man schaut in der Geschichte der Radiologie, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, wurde die Computertomographie eingeführt. Die Radiologen waren entsetzt, weil es würde dann so einfach werden, die Röntgenbilder zu lesen, dass man keine Radiologen mehr braucht. Und die haben sich am Anfang relativ aktiv dagegen gewehrt als Stand. Was sich aber wirklich entwickelt hat, ist, dass die Radiologie mit dem CT einen Aufschwung genommen hat, der unvorstellbar gewesen wäre, nur ein paar Jahre vorher. Also die Wichtigkeit der Radiologie hat zugenommen, nicht abgenommen.
Einer, der sich aufgeschlossen zeigt gegenüber dem digitalen Wandel in der Medizin, ist Jürgen Schäfer. Der Leiter des Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen in Marburg erfährt täglich, wie hilfreich computerunterstützte Diagnostik sein kann. Rund 8000 seltene Erkrankungen gibt es. Rund 5% der Bevölkerung leiden daran. Eine enorme Herausforderung, dabei den Überblick zu behalten.
Schon alleine das Erheben der Krankengeschichte ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Und manchmal liegt der Teufel im Detail. Dann sind es Dinge wie ein Auslandsaufenthalt vor 5 Jahren oder irgendein ungewöhnliches Hobby oder irgendeine Prothese oder ein Implantat oder ein Eingriff, der vor Jahren erfolgt ist, an den aber jetzt niemand mehr denkt, dass es ursächlich für die Erkrankung sein könnte.
Die Menschen, die zu Jürgen Schäfer kommen, sind verzweifelt. Manche leiden bereits seit Jahren an massiven Krankheitssymptomen und kein Arzt hat ihnen helfen können. Deshalb führt das Team der Marburger Uniklinik umfangreiche Gespräche mit den Betroffenen und deren Angehörigen, beratschlagt interdisziplinär über die Krankengeschichte und gleicht dann alle Auffälligkeiten und Symptome mit medizinischen Datenbanken ab, um dem Grund für die Erkrankung doch noch auf die Spur zu kommen.
Bei den sehr, sehr komplexen Patientenfällen, mit denen wir es zu tun haben, sind wir auf Gedeih und Verderb, auf modernste Labortechnik und letztendlich auch auf modernste Software angewiesen.
Aber jetzt will der Internist und Kardiologe die Diagnostik noch weiter optimieren und arbeitet deshalb mit IBM zusammen. Denn der Software-Riese hat ein selbstlernendes Programm entwickelt mit dem Namen Watson, mit dem die Medizindiagnostik umgewälzt werden soll. Aber anders als das Bremer MEVIS-Projekt liegt die Stärke von Watson in der Verknüpfung von Daten, nicht in der Interpretation von Röntgenbildern.
Und dieses Watson-Projekt hätte halt den enormen Charme, diese ganzen Datenbanken unisono in einem Aufmarsch durchzuarbeiten. Das wäre zum Beispiel ein kleiner Vorteil, den man da sehen könnte.
Das Computerprogramm Watson aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz hat das erste Mal vor 6 Jahren für öffentliches Aufsehen gesorgt. Damals gewann das selbstlernende Programm in den USA die berühmte Fernsehsendung Jeopardy.
This is Jeopardy, the IBM Challenge.
Eine besondere Herausforderung, denn der Supercomputer trat gegen Menschen an, die vorher extrem erfolgreich abgeschnitten hatten und sorgte deshalb für Erstaunen. Seit diesem phänomenalen Sieg des Computers arbeitet IBM mit Hochdruck daran, dieses kognitive Programm so zu verbessern, dass es schon bald kommerziell genutzt werden kann. Zum Beispiel in der Medizin, zum Beispiel in Marburg.
Wir sind im Moment in der Erprobungsphase. Also das System ist noch nicht initialisiert. Wir überprüfen das jetzt auch wissenschaftlich, ob uns das denn was bringt, dieses Watson Health. Also ich habe große Hoffnung, muss ich sagen, aber als Wissenschaftler habe ich auch eine kritische Distanz dazu, weil natürlich muss erstmal bewiesen werden, dass das Ding besser funktioniert wie unsere eigenen Köpfe. Und da bin ich mir bei manchen Computern nicht ganz so sicher.
In den USA hat Watson mit seinen kognitiven Fähigkeiten angeblich schon manchen Menschen das Leben gerettet, so IBM. Diagnostik durch Dr. Watson, das sei deshalb die Zukunft der Medizin. Der Leiter des Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen sieht das kritischer. Jürgen Schäfer will die Medizin nicht in die Hände von Dr. Watson legen. Für ihn ist entscheidend, zu welchem Zweck, welche Daten und wie miteinander verknüpft werden. Und wenn Menschen unter seltenen oder unerkannten Krankheiten leiden, wie es rund 5% der Deutschen tun, dann kann Watson unter Umständen ein hilfreicher Assistent sein. Mit einem ganz anderen Schwerpunkt arbeitet in Aachen der Intensivmediziner Gernot Marx am digitalen Wandel in der Medizin. Er sieht in der digitalen Technik große Chancen, um die Medizin verfügbarer und unabhängiger zu machen. Mussten sich bisher Patienten und Ärzte an einem Ort in der realen Welt zur Sprechstunde treffen, so kann das durch die sogenannte Telemedizin in Zukunft aufgehoben werden.
Das können auf der einen Seite Videokonferenzen sein, das können aber auch sogenanntes Telemonitoring sein, dass man also bestimmte Messdaten des Patienten sendet oder auch Bilder. Und am Ende ist es ein Instrument zur Verbesserung der Versorgungsqualität, aber auch ein Instrument, um Organisationsabläufe effizienter zu machen.
Nach einer Umfrage der Stiftung Gesundheit vom Januar 2017 findet die Hälfte der deutschen Ärzte Telemedizin gut. Profitieren könnten davon vor allem Menschen, die mobil eingeschränkt sind oder die weit entfernt wohnen. Und auch das Problem Landarztmangel könnte mit dem flächendeckenden Einsatz der Telemedizin gelöst werden, meint Gernot Marx. Und deshalb leitet der Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin in Aachen ein telemedizinisches Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen.
Hier wollen wir eben in den nächsten 3 Jahren mit 40.000 Patienten zeigen, dass wir im Bereich Intensivmedizin und auch Infektiologie durch die Telemedizin einen echten Patientennutzen generieren können und die Patienten besser versorgen können.
Und das funktioniert so. 17 Kliniken sind an dem Projekt beteiligt. Täglich halten sie Videokonferenzen ab, um Ferndiagnosen durchzuführen. Das Zentrum des Projekts ist Aachen. Hier laufen in einem eigens dafür eingerichteten Sprechzimmer alle Daten zusammen.
Meine Mitarbeiter und ich, wir haben einen Raum in der Uniklinik Aachen. Dort haben wir relativ viele Bildschirme und Rechner stehen. Und wir haben mit unseren Kliniken jeden Tag etwa 1 Stunde regelhafte Visite, wo wir einfach jeden Patienten uns anschauen. Und in der peripheren Station gibt es dann so ein sogenanntes Card, also so ein kleines Vehikel mit Bildschirm und Kamera. Und die können von Bett zu Bett gehen und wir können uns die Patienten angucken, die Röntgenbilder, die Labordaten, die Kreislaufparameter, alles, was den Patienten jetzt sozusagen angeht.
Die Aachener Zentrale ist 24 Stunden am Tag besetzt, so dass auch außerhalb der verabredeten Visite Anfragen beantwortet werden können. Denn gerade in der Intensivmedizin ist schnelles Handeln überlebenswichtig. Damit sich kein Unbefugter in die elektronischen Fallakten oder Videokonferenzen einhacken kann, sind die Datenverbindungen besonders verschlüsselt.
Skype wäre keine telemedizinische Anwendung, weil Skype sicherlich vom Datenschutz her nicht den Anforderungen genügen würde. Der Datenschutz ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den man dann bei dem ganzen Thema auch beachten muss. Der gibt quasi den Rahmen vor, ist aber nicht als Verhinderung zu werten.
Aber trotz dieser technischen Bedenken, die Erfahrungen der Pilotprojekte sind vielversprechend, das Interesse an der Telemedizin wächst. Dazu passt, dass die Krankenkassen sich bereit erklärt haben, Videosprechstunden ab 1. April 2017 als Kassenleistung zu vergüten. Und in Mecklenburg-Vorpommern sind beispielsweise ab sofort Telenotärzte im Einsatz, um die Versorgung von Notfällen auf dem Land zu verbessern. Fakt ist, die Medizin wandelt sich. Und schon in 10, 15 Jahren werden womöglich roboterassistierte Operationen genauso selbstverständlich sein wie Videosprechstunden mit dem Kinderarzt, wenn das Kind vor Koliken nicht in den Schlaf kommt. Dann werden Rollstuhlfahrer mit Hilfe von modernen Prothesen wieder laufen können und Computerprogramme analysieren treffsicher jedes Röntgenbild. Science Fiction? Möglich. Vielleicht aber auch die Zukunft der digitalen Medizin.
In der Info Forum am Sonntag. Digitale Medizin. Der Doktor ist ein Roboter. Von Daniela Remus. Technik Sabine Suhr. Regie Jürgen Kopp. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.